Heute ein langer Abend werden, aber keine Angst, die Technik versorgt mich da hinten immer mit einem Timer, dass ich weiß, wie lange ich schon spreche und dann komme ich auch irgendwann zum Punkt. Aber es wird heute richtig gut, also herzlichen Glückwunsch, dass du da bist. Das wird ein richtig schöner Abend, wir haben es schon gesagt, der dritte Abend und der letzte Abend zu dieser Serie, das Hohelied. Und wir haben uns dieses seltsame hebräische Liebeslied ein bisschen angeschaut, ja, ist ja die Liebesgeschichte von Salomo und Sulamit in einem Lied, ne? Und jetzt kann man sich fragen, warum beschäftigt man sich mit dem Hohelied? Wir haben die letzten beiden Male festgestellt, das Hohelied ist mehr als nur eine Liebesgeschichte von einem König damals mit irgendeiner Frau, sondern das ist eine Typologie auf Jesus und die Gemeinde oder Jesus und dich hin. Also das, was dort steht im Hohelied, ist ein Bildnis dafür, wie Jesus, der himmlische Bräutigam, uns ganz persönlich als Braut liebt und wie Beziehung, wie Gemeinschaft mit ihm da so aussieht. Und das haben wir uns schon so ein bisschen angeschaut, ein bisschen Einführung gegeben, letzte Woche ein bisschen angeschaut, wie Jesus als Bräutigam so ist, ihn mal bewusst durch diese Brille zu sehen, also nicht nur als er ist unser Herr und Retter und Erlöser, sondern tief im Herzen ist Jesus ein Bräutigam und er hat Verlangen nach dir und er schaut dich an und er lächelt und er freut sich und er genießt dich und er ist total verliebt in dich. Und heute Abend ist der Titel der Predigt die liebeskranke Braut. Das ist auch ein bisschen komischer Ausdruck, ne? Die liebeskranke Braut. Das ist ein Wort, was im Hohelied vorkommt, wo die Braut immer wieder beschrieben wird als sie ist krank vor Liebe. Also so eine Sehnsucht nach ihrem Bräutigam, so eine Sehnsucht nach Jesus, dass sie beschreibt, das ist wie eine Krankheit. Also ich bin besessen von diesem Jesus. Und deswegen habe ich das die liebeskranke Braut genannt. Und wir schauen uns ein bisschen die Reise der Braut an. Und ich habe hier ein anderes Konzept wie das, was ihr hinten mitnehmen könnt. Das, was ihr da hinten mitnehmen könnt, ist die Reise der Braut. Ich habe versucht, auf einer Seite zusammenzufassen, wie das Hohelied die Reise beschreibt von einer unreifen Geliebten hin zu einer reifen Braut. Also von einem Gläubigen, der startet mit Jesus hin zu einem Mann oder einer Frau, die verliebt ist in Jesus und in tiefer Partnerschaft mit ihm unterwegs ist. Und im Hohelied kann man sehen, dass die Braut startet als völlig überarbeitete Martha-Christin, die gesagt, ich habe meinen eigenen Weinberg nicht gehütet, zu Deutsch. Sie hat sich um alles gekümmert, nur nicht um sich selber und hat gemerkt, sie hat ganz viel getan für Gott, aber hat gar nicht erlebt, ein tiefes Innen mit Gott zu haben. Und zum Schluss sehen wir eine Braut, die so tief verbunden ist mit ihrem Bräutigam, die so eine reife Maria-Christin ist, ja, die zu den Füßen Jesus sitzt. Wir sehen am Anfang, dass da eine Braut ist, die entdeckt, dass Jesus toll ist und schön ist und man ihn genießen kann und es toll ist, was er für einen getan hat und es ganz entdeckt und ganz egoistisch das für sich nimmt. Im Gebetsraum sitzt stundenlang und das genießt und wie auch immer, ja. Und dann entwickelt sich im Laufe der Zeit, dass die Braut dann eine wird, die nicht nur, okay, Jesus für mich und was er alles für mich getan hat, sondern die dahin kommt, sich selbstlos in Liebe zu verschenken an andere. Wir haben am Anfang die Braut, die sagt, oh, was Jesus alles für mich ist, und sie endet dabei, dass sie sagt, Jesus, ich gehöre dir. Du kannst mit mir tun und machen, was du willst. Das Einzige, was für mich zählt, ist, dass ich dich erfreue. Also von Jesus, hilf mir, rette mich, hin zu Jesus, hier bin ich, für dich. Und das ist so ein bisschen die Geschichte der Braut und es ist unmöglich, in einer Lehre so die gesamte Reise durchzugehen, außer es bleibt total oberflächlich. Deswegen habe ich mich entschieden, Folgendes zu tun. Ich empfehle euch die beiden Bücher von Mike Bickel, für alle, die tiefer reingehen wollen, die sagen, wow, ich will wirklich Hohelied, das will ich entdecken. Er legt das Hohelied sehr detailliert allegorisch aus. Man muss da nicht jede Narzisse und Rose und Tralala genauso sehen wie er, aber die großen Züge, die er malt über das Hohelied mit Jesus, ist gigantisch. Also diese Theologie von Mike Bickel hat mein Leben enorm geprägt. Ich habe seine 24-teilige Predigtserie angehört. Dann habe ich seine Predigtskripte als Gebetslisten genutzt und mich damit beschäftigt. Und dann habe ich diese zwei Bücher durchgearbeitet. Vor ein paar Jahren war das alles. Und es hat so tief mein Gottesbild geprägt, meine Beziehung mit Jesus, wie ich mich wahrnehme. Und deswegen warme Empfehlung an alle hier, Mike Bickel zu kaufen und euch das zu Gemüte zu führen. Das heißt, weil ihr alle Mike Bickel lest, können wir Folgendes machen. Wir schauen uns nur zwei zentrale Stationen der Braut an heute Abend, wo ich gedacht habe, das sind die zwei ganz zentralen Dinge, die jeden von uns betreffen, entweder jetzt oder später. Und da gehen wir richtig tief rein. Und am Anfang wird es ganz tief und schön und dann wird es noch viel tiefer. Okay, also ich brauche heute eine steigende Aufmerksamkeitsspanne. Ja? Also, ja? Seid ihr ready innerlich? So, ja? Wunderbar, okay. Genau, sonst könnt ihr ja noch einen Kaffee draußen holen. Ja? Wir starten mit da, wo die Braut ihre Reise startet. Wir haben am ersten Abend angeschaut, die ersten vier Verse, so ein bisschen die Einleitung, das Hohelied. Und dann beginnt die Braut in Hohelied 1, Vers 5, den Vers können wir gerade mal lesen. Das ist, wo alles beginnt. Die Braut ruft aus: Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Schwarz bin ich und doch anmutig. Also sie entdeckt hier, boah, in mir gibt es so viel Dunkelheit, in mir gibt es so viel Finsternis, in mir gibt es so viel Sünde, in mir gibt es so viel Versagen, so viel falsche Motivation. Ich brauche Jesus, ich muss erlöst werden. Und gleichzeitig fängt sie an zu entdecken, sie ist anmutig, sie ist schön, sie ist geliebt, sie ist gewollt. Er begehrt sie und sie hört Predigten wie ihr letzte Woche von mir und sie hat plötzlich diese innere Spannung und ich nenne das hier das Paradox der Gnade. Also sie spürt so, ich bin schwarz, da ist so viel in mir, was noch nicht stimmt und auf der anderen Seite bin ich so geliebt und sie kriegt das fast nicht zusammen und das ist häufig, wo wir starten als Christen. Wir entdecken, auf der einen Seite, entdecken wir, wow, ich brauche Jesus. Oder so haben wir irgendwann mal alle gestartet. Wir haben irgendwann entdeckt, ich brauche Jesus. Ja? Wir haben irgendwie entdeckt, ich schaff's nicht, ich muss kapitulieren vor diesem Gott. Da ist Sünde, da ist Schuld. Und dann sind wir eine Weile mit Jesus unterwegs und merken, nachdem wir getauft wurden oder was auch immer gemacht haben, ist nicht alles weg, sondern da sind immer noch Dinge und es geht immer wieder tiefer. Der Psalmist drückt es an einer Stelle so aus, er sagt, meine Sünden sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Also für einen Erhard ist es nicht so dramatisch, ja. Aber was er damit meint ist, es überwältigt ihn, welche Dunkelheit in seinem Leben ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt zu erkennen, weil wir Menschen, wir brauchen ihn. Und auch wenn du als Christ unterwegs bist, je länger du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr merkst du selbst die Sachen, die du gedacht hast, die tust du so ganz heiligen Motiven nur zu seiner Ehre, merkst du irgendwann, oh, wenn er dir das Herz aufdeckt, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mache ich das, weil ich es mag, gesehen zu werden oder weil ich da irgendwie meine Familie mich so und so geprägt hat. Und manchmal kann man überwältigt sein von der eigenen Dunkelheit, oder? Man ruft so, ey, ich bin schwarz. Und gleichzeitig hört man dann Predigten, Jesus liebt dich, genauso wie der Vater ihn liebt. Er genießt dich, er freut sich an dich. Und dann heißt es, wenn du hinfällst, dann hilft er dir auf und er trägt dich. Und manchmal ist das so eine Spannung innerlich. Wie kann es sein, dass Jesus mich liebt mit all der Dunkelheit in meinem Leben? Oder das Lieben geht vielleicht noch, das haben wir christlich schon so sozialisiert reinbekommen, das wissen wir jetzt, dass er uns liebt, aber wie kann es sein, dass er mich mag, so wie ich bin? Oder wie kann es sein, dass er mich genießt, dass er sich wirklich freut an mir? Und in dieser Spannung fängt die Braut an und es ist immer schwierig, wenn man nur eine Seite sieht. Wenn du nur siehst und du in manchen kirchlichen Prägungen ist es so, da wird dir nur erzählt, wie schrecklich der Mensch ist, wie absolut verdorben, abgrundtief böse und du läufst so rum und die Botschaft, dass er eine Liebesbeziehung mit dir haben will, dass du ganz nah an sein Herz kommen darfst, ist so weit weg für dich. Wenn man nur noch sieht, ich bin neue Kreatur und so weiter und man sieht nicht mehr, dass wir immer ihn brauchen werden, dass wir getrennt von ihm nichts tun können, dass wir unendlich bedürftig sind. Ich habe gestern meditiert über diesen Satz, ich bin elend und arm, der Herr denkt an mich. Was für ein schöner Satz. Gott, ich bin so bedürftig und du denkst die ganze Zeit an mich, wie Sand am Meer. Du denkst an mich, du kümmerst dich um mich, du sorgst dich um mich. Und dieses Paradox erlebt die Braut am Anfang. Und wer die Paradox-Serie gehört hat von mir, der weiß, in der Bibel ist Wahrheit immer eine Ellipse mit zwei Brennpunkten. Also es ist schwierig, die zentralen Wahrheiten der Bibel auf den Punkt zu bringen, zu sagen, so ist es, schwarz oder weiß, sondern es ist meistens beides. Also in den ganz zentralen Fragen ist es immer beides und nur wenn du beides siehst, das ist die gesamte Wahrheit. Aber wir gehen da nachher noch mal ein bisschen rein, was das für uns praktisch heißt, wenn beides stimmt, wenn du schwarz bist und doch anmutig. Die Frage ist, wie kann es sein, dass Gott dich mitten im Prozess genießt? Also wie kann es sein, dass er sich an dir freut,
Jetzt gerade, also nicht morgen, nicht wenn du irgendwann, ja, sondern jetzt gerade guckt Gott dich an und er freut sich. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Tag war, wie deine Woche ist, wie die Zeit ist, in der du gerade unterwegs bist, aber jetzt gerade guckt Jesus dich an und er fühlt Verlangen und er fühlt Freude und er sagt, das ist meine, das ist meiner, den liebe ich und ich schütte mein Herz. Oh. Wie kann das sein? Weil da ist doch so viel, was gerade bei dir nicht stimmt, oder? Je nachdem, welcher, wo du gerade hin und her pendelst, kannst du es gerade ganz gut annehmen oder schwierig, ja? Und ich werde dir jetzt 4 Gründe geben, warum Gott dich genießen kann inmitten deinem Prozess, inmitten deiner Schwachheit, inmitten, dass da noch Sünde ist, inmitten von dem, dass da Dinge noch nicht stimmen in deinem Herzen. Und diese 4 Dinge haben mein Leben so dermaßen verändert, deswegen Ohren auf und Stifte spitzen und Herz weit machen. 4 Gründe, mit denen du dein Herz bombardieren kannst, wenn in dir die Stimme sagt, ja, an dir hat er sicher keine Freude. An deinem Nachbarn bestimmt, aber an dir. Wie kann es sein, dass Gott dich genießt inmitten deiner Schwachheit? Der erste Punkt ist, Gott ist Liebe. Das haben wir schon mal gehört, ja, Gott ist Liebe. Und dieser Gott, der pure, reine Liebe ist, schaut dich an und er kann dich schön nennen. Er kann sagen, du, ich liebe dich, ich freue mich an dir, weil es hat erstmal gar nichts mit dir zu tun. Das ist einfach, wie er ist. Du kannst Gott nicht hindern zu lieben. Du kannst Gott nicht hindern, dich zu begehren. Du kannst dich nicht hindern, dich schön zu finden, weil Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Also versteht ihr, wenn der Teufel dich anguckt, dann denkt er nicht, oh, hinreißend schön, ich genieße dich. Nein, weil er sieht denselben Menschen, aber er fühlt kein Verlangen danach, er fühlt keine Freude oder sonst was, weil er anders ist. Aber weil Gott Liebe ist, schaut er dich an und durch diese Brille wird er dich immer begehren und immer genießen können. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wir gehen jetzt sehr schnell durch, aber ihr seid ja eine hochqualifizierte Zuhörerschaft hier, ihr könnt das ganz schnell aufnehmen. Der zweite Punkt ist, hat auch mit Gott zu tun, dass es Gott ist ewig. Wann immer ich in meinen Zeiten bin, wo ich die Krise über mich kriege und mich fühle, ich bin elend und arm, ja, da sieht Gott das ja, aber er hat manchmal eine andere Perspektive. Ich sehe mein Jetzt und ich sehe mein, wo ich herkomme und ich sehe mein, wo ich hoffentlich mal bin, aber für mich ist es ein ewiger Prozess. Ja? Also ich habe schon 26 Jahre gebraucht, so alt zu werden wie jetzt. Also es dauert, ja. So, ja? Und Gott ist ewig, das heißt, er ist Anfang und Ende zugleich und er sieht mein Leben nicht nur vom Anfang her, sondern er sieht es auch vom Ende her und er weiß genau, wie ich in 10 Jahren sein werde. Und das entspannt ihn ein bisschen, dass er sagt, puh, 10 Jahre ist schon ein bisschen besser mit ihm. Und ganz entspannt ist Gott, wenn er daran denkt, ach, in 100 Jahren, er sieht mich schon, wie ich irgendwann Jesus gleich sein werde. Das, was die Bibel sagt, wenn wir Jesus sehen, wenn Jesus wiederkommt, werden wir verwandelt in sein Bild in der vollkommenen Weise. Und ich werde genauso demütig sein wie Jesus. Das wird schön, oder? Also wenn wir alle so demütig sind wie Jesus, das nennt man dann Himmel. Das heißt, er sieht schon, wo ich sein werde, deswegen kann man den Prozess viel entspannter beobachten. Und er ist auch ein Vater, der uns als Kinder sieht und das darf Zeit brauchen, da hinzukommen. Man muss mit 5 Jahren noch nicht Auto fahren können. Und wir denken manchmal, oh, was kann ich alles nicht und ist noch so weit weg. Und er sagt, ja, es kommt schon mit 18 oder wann auch immer, das zu Auto fahren. Und weil Gott diese Perspektive hat, ist er viel entspannter über unserem Leben, weil er sieht uns vom Ende her. Und er ist nicht frustriert. Er schaut dich nicht an und denkt, oh, was habe ich mir eingepackt? Warum habe ich den erwählt? Warum habe ich die genommen? Ja, ey, Mist. Und ob das was wird? Ja, er weiß, es wird. Und deswegen ist er tiefenentspannt und kann es genießen, weil er genau weiß, oh, ich weiß, und dann kommt das. Und er ist da sehr entspannt. Wenn du alles wüsstest, wie gut es ausgeht, dann wärst du auch sehr entspannt. Das hat mit Gott zu tun. Dann gibt es noch 2 Gründe, die haben mit dir zu tun. Ich schreibe einfach mal in Christus. Du bist eine neue Schöpfung in Christus, sagt die Bibel. Und das heißt, wenn du von Neuem geboren bist, dann ist Altes vergangen, Neues ist geworden. Du bist in Jesus drin. Du bist gekleidet in seiner Gerechtigkeit und der Vater sieht dich und Gott sieht dich genauso, wie er Jesus sieht. Also das ist, was die Bibel sagt. Christus wurde zur Sünde, damit wir Gerechtigkeit werden vor Gott. Also du kannst vor Gott hinstehen, vollkommen makellos. sagt, ja, aber das sind doch die ganzen Sachen, die noch nicht makellos sind. Ja, aber die Bibel sagt, durch ein Opfer, durch das, was Jesus getan hat, werden die, die geheiligt werden, die sind für immer vollkommen gemacht worden. Ja, wie jetzt? Also sind wir jetzt vollkommen vor Gott oder werden wir noch geheiligt? Ja? Also kannst du mal deinen Nachbarn fragen, der wird dir bestätigen, du brauchst noch Heiligung. Ja? Aber im Stand vor Gott, wenn er dich sieht, kann er dich sehen durch das Erlösungswerk von Jesus. Und deswegen kann er sich genauso an dir freuen wie an Jesus. Und jetzt stell dir mal vor, wie sehr freut sich der Vater am Sohn, wie sehr freut sich der Sohn am Vater. Genauso ist Freude über dich. Und nicht erst, wenn alles super ist, nein, vom ersten Tag. Lies mal Lukas 15. Das dumme, verlorene Schaf, was da irgendwo rumgeirrt ist, ja. Vom ersten Moment an, Freude war da. Das ganze Kapitel geht nur darum, dass Gott sich freut, wenn einer umkehrt. Und auch wenn er noch stinkt nach Schwein und noch ganz krumm unterwegs ist, Gott ist Freude, er fängt an, eine Party zu schmeißen. Seit dem ersten Tag, als du zu Jesus gekommen bist, ist Freude im Himmel. Und er hat nicht aufgehört zu feiern. Wir haben alle immer so riesen Glauben dafür, wenn heute sich einer für Jesus entscheidet, dass da Freude im Himmel ist. Aber die Wahrheit ist, du bist doch schon viel nicht mehr ganz so schlimm wie damals, oder? Also warum sollte weniger Freude da sein? Am ersten Tag, da war es doch, ich war so voller Stolz, so voll und so weiter. Es ist schon ein bisschen besser geworden. Warum sollte er sich weniger freuen? Und der vierte Punkt, warum er sich an mir freuen kann, ist, weil er mein Herz sieht und er sieht, ich habe einen willigen Geist. Was meine ich mit einem willigen Geist? Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Wir sehen oft nur, was wir nicht hinkriegen, wo wir es nicht schaffen, wie auch immer. Und Gott sieht unser Herz und sagt, ich weiß, dass du willst. Und das bedeutet mir alles. Und wir denken manchmal, unsere Liebe ist so schwach. Wir sind so, oh, wie kann Gott sich an uns freuen, weil das habe ich nicht hingekriegt, das habe ich mir vorgenommen, hier falle ich immer wieder und. Und wir glauben uns eigentlich gar nicht mehr, dass wir Gott wirklich lieben. Und deswegen muss Jesus manchmal fragen und sagen, hast du mich lieb? Dann sagst du, ja, ich habe dich lieb, aber ich kriege alles nicht hin. Dann sagst du, hast du mich lieb? Ja, ich habe dich lieb, ja. Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, warum fragst du mich überhaupt? Er fragt dich ja nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil du es manchmal nicht weißt. Weil du manchmal denkst, da ist so viel Schwarz, da ist so viel Finsternis, da ist so viel Dunkler, ich bin so schlecht, ich krieg so viel nicht gebacken, Gott wird sich nicht an mir freuen und so. Und wenn ich irgendwann mal das, dann bestimmt, aber ja, nee, er sieht dein Herz und er sieht, dass du willst. Und das reicht. Dein Geist ist willig, dein Fleisch ist oft noch schwach, du kriegst Dinge nicht hin, aber er sieht deinen Geist, er sieht dein Ja zu ihm und das reicht erstmal, das ist schön vor ihm. Weil deine Liebe, dieses freiwillige, ich will, ich gehorche, ich folge dir, das kannst du ihm schenken. Und wir haben es schon gehabt, das ist das Einzige, was wirklich Bedeutung hat für Gott. Weil das Einzige, was er noch nicht hat, ist dein Herz, dein Ja, deine Liebe. Und so jedes kleine, ich mache mich auf, ich sag ja, ich will, ich gehe, das berührt sein Herz und er findet es schön. Auch wenn es in deiner Performance noch nicht perfekt ist. Aber er sieht, dass du eigentlich willst. Und jetzt, der wichtige Punkt an dieser Sache ist, das wird immer so sein. Bis Jesus wiederkommt oder du zu ihm gehst, das wird so sein. Du wirst in dir immer wieder erleben, da ist so viel, was noch nicht passt und da ist so viel, wo du merkst, boah, da geht's voran. Du wirst merken, boah, da bin ich so unzufrieden mit mir und gleichzeitig genießt mich Gott. Diese Spannung wird immer sein. Aber die wichtige Frage ist, siehst du Gottes Liebe durch deine Schwachheit? Oder siehst du deine Schwachheit durch die Liebe Gottes? Mit anderen Worten, ist mein Standpunkt, boah, ich bin jetzt nicht so der Superchrist und da stimmt's nicht und ich sehe hier und das kriege ich nicht hin und mein Herz da und so weiter und so fort. Und aus dieser Perspektive schaue ich an, okay, er liebt mich, er genießt mich. Oder starte ich an dem Punkt, dass ich sage, also ich bin sein Lieblingsmensch. Er ist für mich gestorben, weil er mich so sehr wollte. Und ich habe sein Herz geraubt. Und er ist voller Verlangen nach mir. Und er freut sich an mir, wie ein Bräutigam an der Hochzeit sich über seine Braut freut. Und wer schon auf Hochzeiten war, weiß, der Bräutigam wird an der Hochzeit nicht sagen, boah, das Kleid steht dir aber nicht. Ja? Also er freut sich einfach, okay? Das wäre so der letzte Punkt, wo man die Hochzeit noch verhindern kann, diesen Satz ja, beim Vorlaufen zu sagen. Und wenn ich da anfange, wenn ich weiß, ich bin geliebt und von da aus anschaue, okay, da gibt es tatsächlich Motive in mir, die noch nicht stimmen. Da gibt es tatsächlich Dinge, die ich tue, umgehe mit Menschen, wo ich, was auch immer. Dann kann ich diese Dinge angehen und habe die Kraft, weil wenn ich hier starte, denke ich, wenn ich das habe, dann kann ich seine Liebe genießen. Aber wenn du es umdrehst und sagst, ich kann seine Liebe genießen, weil Gott ist Liebe, ich kann ihn eigentlich gar nicht hindern, mich zu lieben. Er sieht eh schon, wo ich sein werde. Ich bin in Christus und kann mich genauso lieben lassen wie Christus und er sieht, dass ich schon will. Und aus dieser Liebe, Gott genießt mich, er lächelt über mir, kann ich Dinge angehen und dann wirst du Heiligung und Veränderung erleben. Und diese Perspektive ist so wichtig, zu verstehen und zu vertiefen für sich, einzutauchen, Gott liebt mich, er genießt mich, er freut sich an mir. Und wie ich es letzte Woche gesagt habe, diese Wahrheiten zu meditieren, bis sie in der Offenbarung in deinem Herzen sind, ist nicht nur nett für deine stille Zeit. Es verändert dein gesamtes Leben. Wenn dieses Paradigma dein Herz erfüllt, du wirst anders mit allem umgehen, wenn du so sicher bist in seiner Liebe. Wenn du weißt, er singt jetzt gerade ein Lied über mich. Die Engel finden mich alle toll, weil er die ganze Zeit ein Lied über mich trällert. Gott tanzt im Himmel, wenn er mich sieht. Und wenn das eine Offenbarung ist, dann kann ich sagen, Gott, und ich weiß, du tanzt nicht darüber, dass ich hier an den und den Punkten. Jetzt will ich das angehen. Aber ich muss nicht erst das erledigen, um hier zu sein. Und das ist, wo die Braut startet. Und das ist der Punkt, wo wir immer wieder hinkommen müssen, diese Spannung auszuhalten. Und je länger du mit Jesus unterwegs bist, merkst du, es kommen immer wieder dieselben Themen, nur irgendwie plötzlich tiefer. Und du sagst, das habe ich alles schon durch und jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Dann flüchte dich in, oh, du genießt mich. Du freust dich an mir. Du lächelst über mir. Du weißt schon, wo ich sein werde. Du siehst, was ich will. Und ganz entspannt können wir diesen Prozess angehen. Das ist, wo wir starten, wo wir immer wieder mal landen, bei diesem Paradox der Gnade. Das war jetzt wirklich im Schnelldurchgang. Deswegen möchte ich auch nochmal ermutigen, in dieser Geliebt-Serie, die wir auf der Homepage haben, da haben wir insgesamt 4 Lehren. Da gibt es auch eine von Sabrina, auch genau über diese Stelle. Und ich habe auch nochmal sehr, sehr ausführlich über diese 4 Punkte gelehrt. Bombardier dich damit, bis dein Herz es glaubt und bis dein Herz es fühlt und bis es tief reingeht. Das verändert wirklich alles. Das ist übrigens die wichtigste Offenbarung, die wir brauchen, um beten zu lernen, ist zu sehen, dass er schon über dich lächelt, bevor du irgendwas getan hast. Da macht es Spaß. Aber wenn du sagst, oh, eigentlich ist Gott enttäuscht von mir, also das sagen wir ja nicht, wir sind ja viel zu fromm, aber wenn wir das tief im Herzen denken, ja, eigentlich ist er unzufrieden mit mir. Eigentlich fordert er mehr, als ich machen kann. Eigentlich denkt er, er kriegt es aber nicht gebacken. Eigentlich bin ich so B-Klasse-Christ. Dann wird es nicht leicht sein, ihm tief zu begegnen, weil dein Herz automatisch dicht macht. Aber wenn du weißt, du bist Lieblingskind, du bist geliebte Braut, er begehrt dich, dann verändert es erst dein Gebetsleben und dann dein ganz anderes drumherum. So, das war Teil 1 der Reise und jetzt gehen wir tief. Seid ihr ready? Ich schaue mit euch jetzt etwas an, über was man nicht so oft was hört und deswegen rede ich auch drüber. Und was wirklich bisschen jetzt für fortgeschritten ist, also nicht unbedingt vom Alter, sondern von ja, dass wir sagen, boah, wir wollen tief gehen mit Gott. Und wenn ich jetzt gleich da anfange, drüber zu sprechen, du merkst, oh, wie die Braut bin ich gerade in dieser Phase, dann sei ready und nimm das auf. Wenn du merkst, boah, in der Phase bin ich gerade gar nicht, dann sei noch aufmerksamer, dass du es rausholen kannst, wenn du durch diese Sache gehst. Und zwar will ich mit euch sprechen über ein Thema, das heißt die dunkle Nacht. Und das ist etwas, wo die Braut zweimal durchgeht im Hohelied. Und ich schaue mit euch diese beiden Verse an. Das erste Mal ist in Kapitel 3. Da macht sie die Braut eine Erfahrung. Da sagt sie, auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich suche den, den meine Seele liebt. Ich davor, wir haben das letzte Woche angeschaut, sie wird ins Weinhaus geführt, erfreut und genießt die Herrlichkeit von Jesus. Sie sitzt unter dem Apfelbaum, haben wir angeguckt. Ja? Sie sättigt sich an, wer Jesus ist. Sie erlebt die ganzen Freuden. Und oh, es gibt nichts Schöneres, als bei Jesus zu sein. Und dann geht sie weiter und plötzlich kommt ein Punkt, wo sie überhaupt nicht versteht, was los ist. Der, den ihr Herz liebt, nach dem sie sehnt, sie sucht ihn und findet ihn nicht. Und zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel 5 ist nochmal eine ganz ähnliche Stelle. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete nicht. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete nicht. Wann immer ihr euch mit beschäftigt, mit dem Thema Gottesbeziehung, Spiritualität, den Weg Gottes mit unserer Seele und diese tieferen geistlichen Sachen anschaut, werdet ihr immer feststellen, dass dieses Thema der dunklen Nacht behandelt wird. Und da geht es immer zurück auf einen Mann, der heißt Johannes vom Kreuz. Das ist ein Mystiker, der schon so ein paar Jahre beim Herrn ist. Und er hat diesen Begriff eingeführt, die dunkle Nacht der Seele. Und das ist, was die Braut hier erlebt. Und das ist etwas, wo Gott uns früher oder später in Zeiten durchführt, wo wir genau diese Erfahrung machen. Wir suchen ihn und finden ihn nicht. Wir haben Erfahrung mit ihm gemacht. Wir wissen, wie es ist. Wir haben unsere Methoden gelernt, wie man betet, wie man das macht, wie man jenes tut. Aber man rennt gefühlt wie gegen eine Wand. Ich will kurz definieren, was ich meine mit der dunklen Nacht, was ich damit nicht meine. Also ich rede heute nicht über Depression, ich rede auch nicht darüber, was passiert, wenn du einen Schicksalsschlag erleidest. Das ist nicht das Thema, sondern die dunkle Nacht ist, wenn es sich anfühlt, dass wir Gott plötzlich nicht mehr erleben, nicht mehr erfahren und wir verstehen überhaupt nicht, warum und wieso und weshalb. Du machst dieselben Dinge, singst dieselben Lieder, tust dieselben Dinge machen, die du immer gemacht hast. Du streckst dich aus, du suchst ihn, du rufst ihn, aber irgendwie... Und du willst eigentlich zurück in Kapitel 2, ich setze mich dahin ins Weinhaus, erfüllt mich mit seinem Geist, alles ist wunderbar. Aber du merkst, du kannst nicht zurück, sondern du kannst nur weiter durch diese Nacht durch. Was ist die Nacht? Johannes vom Kreuz beschreibt das. Wir schauen jetzt das an. Johannes vom Kreuz beschreibt das so, er sagt, Gott sieht die Unvollkommenheiten in uns und weil er uns liebt, drängt er uns, erwachsen zu werden. Gottes Liebe gibt sich nicht damit zufrieden, uns in unserer Schwäche zu lassen und aus diesem Grund führt er uns in eine dunkle Nacht. Er entwöhnt uns, das ist der wichtige Satz hier, er entwöhnt uns von all den Vergnügungen, indem er uns Dürrezeiten schenkt und innere Dunkelheit. What? Er entwöhnt uns von all den Vergnügungen, indem er uns Dürrezeiten schenkt und innere Dunkelheit. Wie gesagt, das ist nicht das Thema, wo ich jeden Sonntag drüber predigen würde und es auch nicht tue und man hört da recht wenig von, aber es ist ein extrem wichtiges Thema, weil wir haben ganz wenig Theologie zu diesem Thema, wir haben ganz wenig Praxis zu dem Thema, weil was machen wir mit Leuten, die sagen, boah, irgendwie gerade in meiner Gottesbeziehung, ich fühle Gott nicht, ich spüre Gott nicht, ich weiß gar nicht wie, dann haben wir ganz billige Antworten. Dann sagen wir, ja, da muss irgendwas nicht stimmen in deinem Leben, dann machst du irgendwas falsch gerade, ist irgendwie Sünde da. Oder wir sagen, naja, du musst eine neue Methode lernen. Bei mir hat geholfen, du musst einfach nur, als wäre Gott eine Methode, als wäre Gott eine Maschine, wo man es reinwirft und da kommt das raus. Die Wahrheit ist, Gott geht mit jedem von uns einen Weg und sein Ziel ist, dass wir ihn lieben um seiner selbst willen. Und dieses Ziel erreicht er nicht, wenn er uns immer nur im Weinhaus sitzen lässt, wenn er uns immer nur die Party schenkt, wenn immer nur die Fülle da ist, wenn wir immer nur die geistigen Vergnügungen genießen, dann kommt er nicht an die Tiefen unserer Seele, die es braucht, um uns in echte Reife zu führen. Und das ist mir ein großes Anliegen, weil wir Leute damit verletzen und auch wir selber manchmal planlos sind, was machen wir mit diesen Zeiten oder wie ordne ich das ein, weil die dunkle Nacht kommt in der Regel nicht so, dass der Engel des Herrn kommt und sagt, es kommt eine dunkle Nacht und dann gehst du in die dunkle Nacht rein, sondern man checkt es erst gar nicht. Du merkst, was ist eigentlich los? Und irgendwann denkt, naja gut, ich habe irgendwie schlechte Wochen gerade und keine Ahnung, stell was um in meinem Gebetsplan und mach da was an. Und nach einer Weile merkt man, nein, irgendwie habe ich das Gefühl, Gott entzieht sich mir. Er ist nicht greifbar und es funktioniert nicht mehr so. Johannes vom Kreuz schreibt was Interessantes über diese Zeit. Er sagt, was das Ziel davon ist, warum Gott das tut. Er sagt, er möchte, dass wir zur völligen Gottesliebe reifen und dass wir bereit sind zu sagen, Gott, du darfst der sein, der du bist. Der nahe Gott, wenn du nah sein willst, oder der ferne Gott, wenn du fern sein willst. Dass wir zu ihm sagen, er ist immer der Größere, der es wert ist, um seiner selbst willen und als der ist, gesucht und geliebt zu werden. Was sagt die Braut? Am besten sagt die Braut dann, ja. Dass wir Gott suchen um seiner selbst willen und ihn lieben um seiner selbst willen. Weil wenn wir ehrlich sind, da ist nicht, wo wir starten. Wir lieben Jesus, weil er uns so viel bringt. Ich war verloren, er hat mich gerettet. Ich war krank, er hat mich geheilt. Ich bin traurig, er tröstet mich. Und wir kommen ganz viel zu ihm, weil wir etwas wollen. Und das ist so gut. Und das ist so wichtig, aber es ist nicht alles. Die reife Liebe liebt ihn einfach nur, weil er so schön ist. Und er verdient es, dass wir ihn einfach nur suchen um seinetwillen, nicht um unseretwillen. Und das ist kein Prozess, den wir mal eine Predigt hören, ein Wochenendseminar machen oder irgendwas, sondern da geht Jesus mit uns ganz sanft, Schritt für Schritt für Schritt, und es braucht die dunkle Nacht. Es braucht die Zeiten, wo er plötzlich uns was wegnimmt, gefühlt. Er ist nicht weg, aber er entzieht uns das Vergnügen seiner Gegenwart. Er entzieht uns das funktioniert, was wir bisher gemacht haben. Wir singen dieselben Lieder, heben die Hände gleich weit hoch und irgendwie funktioniert es nicht mehr. Und warum tut er das? Weil er sagt, nur wenn du durch diese Nacht durchgehst, kannst du an den Punkt kommen, dass du mich um meiner selbst willen liebst. Und wir haben ja einen Gott, der sich unglaublich verschwenderisch ausnutzen lässt, oder? Also wir alle kommen ja zu Gott nicht mit den reinsten Motiven, sondern einfach, weil wir Mangel haben, weil wir Bedürfnisse haben, weil wir ihn halt brauchen. Und es ist so ein guter Startpunkt. Und da kommen 10 Leprakranke, heilt sie alle, nur einer sagt überhaupt Danke. Gott lässt sich ausnutzen ohne Ende. Und das ist okay. Das ist Gott. Er kann gar nicht anders. Aber er sucht Freunde, er sucht Liebhaber, er sucht Männer und Frauen, die bereit sind, im Prozess von Reinigung zu gehen, wo wir ihn wirklich suchen, weil wir ihn wollen. Und versteht, oft suchen wir sagen, wir suchen Gott, aber was wir eigentlich suchen, wir suchen Freude. Wir suchen, dass es uns besser geht. Wir stehen im Lobpreis und sagen, oh Gott, ich bete dich an. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind wir hier und sagen, oh, ich bete jetzt an, weil es mir gut tut. Und es ist nicht falsch, aber es ist nicht das ganz Tiefste. Und deswegen muss Gott manchmal das entziehen, dass es dir so gut tut, damit du es trotzdem machst und lernst, tiefer zu gehen mit ihm. Weil er ist es wert, er ist würdig, dass wir einfach nur ihn wollen, weil er so ist, wie er ist. Und deswegen führt er uns durch eine dunkle Nacht. Da könnten wir jetzt noch enorm viel dazu sagen, biblisch, theologisch und so weiter, aber ich habe gedacht, ich will einfach darüber sprechen, was machst du, wenn du so eine Zeit erlebst? Wie gehst du damit um? Ich bin letztes Jahr, ein paar Monate würde ich sagen, oder mehr oder weniger das ganze Jahr, durch, was ich sagen würde, eine dunkle Nacht gegangen. Mein Leben war nicht furchtbar. War alles wunderbar und gut und so. Und mein Satz, mein Gebet, was ich immer gebetet habe, war, eigentlich ist alles gut. Aber Gott, es funktioniert nicht mehr. Ich suche dich, ich bete, ich mache, ich tue, ich mache alles, wie ich es immer gemacht habe. Und es geht nicht mehr. Und erst habe ich gedacht, bin ich irgendwie lau geworden, muss ich da mehr? Und dann habe ich gefastet und mein Fast war miserabel und ich habe noch weniger gespürt wie überhaupt. Und dann habe ich es wieder gelassen und habe ich und ich habe gedacht, es liegt an mir und ich muss die Methode wechseln, ich muss das und jenes tun. Aber was Gott wirklich getan hat, er hat sich mir entzogen, damit ich ihn mehr kennenlerne, damit ich mich mehr kennenlerne. Und zum Beispiel eine Sache, die Gott letztes Jahr bei mir gemacht hat, ist, dass er mich, ich sage immer, von der Buchreligion befreit hat. Ich liebe die Bibel, ja. Ich lese sie immer rauf und runter, ich meditiere drüber, und seit Jahren predige ich Bibel, 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 Bibel. Aber wir glauben nicht an eine Bibel, wir glauben an einen lebendigen Gott. Wir glauben an eine Person. Und er hat gesagt, ich will, dass du lernst, mir zu begegnen, einfach nur du und ich, so ganz nackt ohne Bibel. Den meisten Christen muss man das nicht raten, dem muss ich raten, liest überhaupt mal in dem Buch. Aber das war für mich ein wichtiger Prozess und es hat nicht mehr funktioniert. Ich habe Lectio Divina gemacht, meditiert über ein Wort. Ich habe alles gemacht, wie ich es halt gemacht habe. Und es funktioniert nicht und ich begegne ihm nicht und er spricht nicht. Und es ist so. Und seitdem lerne ich zu sein vor Gott. Ich rede immer hier so viel, weil ich vor ihm nicht mehr so viel zu sagen habe. Und ich erlebe so eine Tiefe im Dasein. Ich liebe ihn und er liebt mich und ist einfach genug. Weil ich beschenke ihn mit meiner Gegenwart. Und manchmal habe ich ganz tolle Zeiten, die sich ganz schön und tief anfühlen und manchmal gar nicht, aber ich weiß, es ist für ihn schön. Und ich versuche, um seiner selbst willen zu ihm zu kommen. Und natürlich habe ich Gebetszeiten. Ich brauche das hier, Hilfe Gott, ich muss und so. Keine Frage, aber da ist was tiefer gegangen. Und ich bin dankbar, aber es war ein doofes Jahr. Wie gehst du damit um, wenn du das Gefühl hast, Gott entzieht sich dir? Nicht, weil du jetzt völlig in die falsche Richtung und du brauchst auch keine neue Methode. Was machst du, wenn du alles nicht mehr funktioniert und wenn Gott dich tiefer führen will? Wie gehst du damit um, wenn du es irgendwann mal in dir dämmert und du fängst an, es zu verstehen? Ich habe euch sechs Punkte mitgebracht, oder eigentlich 3x2 Punkte, weil das sind immer so zwei Sachen, die so beide wichtig sind und sich eigentlich so gegenseitig so ein bisschen ausschließen. Das erste ist, ich habe das genannt, such Hilfe von anderen. Wenn du merkst, boah, ich komme nicht tiefer, ich weiß gar nicht, was los ist, ich verstehe es nicht. Wir Christen sind nicht allein unterwegs, wir sind mit Geschwistern unterwegs. Red mit deinen engen Freunden, red mit deinen geistigen Leitern und vor allem, das wäre mein Tipp, such Hilfe von Leuten, die davon Ahnung haben. Und die meisten von denen sind schon tot. Deswegen lies gute Bücher. Johannes vom Kreuz, Ignatius, diese ganzen Mystiker oder auch Leute, die die Mystiker einfach zu lesen machen, wie Peter Scassero oder andere Leute. Such was, wo dir wirklich hilft, tiefe Spiritualität zu lernen und nicht, tu das, dann kommt das raus, fertig. Gott ist nicht so. Also füll dich mit guten Sachen, such woanders, was du noch nicht kennst und gleichzeitig such deinen eigenen Weg. Es gibt kein Patentrezept für deine Situation, wo du durchgehst und Gott will dich ja tiefer führen. Und er will mit dir ja einen Weg gehen, er will dich ja was lehren. Und deswegen, wir müssen ihn weiter suchen. Ich suchte ihn und ich fand ihn nicht, ich suche ihn weiter und ich rufe zu ihm und ich gehe ihm nach und ich mache die ganzen Sachen trotzdem weiter. Und ich lasse mich führen und danach kann ich eine Geschichte erzählen, aber ich kann dir nicht sagen, mach's genauso, sondern ich habe meinen Weg gefunden. Und beides ist wichtig. Wir lernen von den anderen, aber wir finden unseren eigenen Weg. Was machen wir noch in der dunklen Nacht? Wir überprüfen unser Leben. Wir legen unser Herz vor Gott hin und sagen, Gott, als ich letztes Jahr angefangen habe zu verstehen, ich bin ja nicht gerade irgendwie komisch drauf, sondern Gott hat was vor, Gott will damit was machen. Habe ich gedacht, Gott, was wäre denn jetzt so die Lektion, die ich lernen soll? Und ich habe angefangen, mein Innenleben mehr anzuschauen und meinen Lebensstil anzugucken und meine Motivation anzuschauen. Und hab viele so Gebetsübungen gemacht, wo es eher so drum geht, mein Inneres vor Gott zu bringen, wie zum Beispiel das Examen, ja, den Tagesrückblick. Ist eine super Gebetsform, wo du Gott in deinen Gefühlen entdecken kannst. Ich weiß, das sind alles so Sachen, die in unseren Mainstream-freikirchlichen Kreisen oder auch kirchlichen Kreisen, da haben wir nicht so viel, da müssen wir tatsächlich lernen von anderen Frömmigkeitsrichtungen. Aber das sind die Sachen, wo ich gemacht habe und gemerkt habe, boah, da zeigt Gott mir plötzlich auf, was in mir da noch quer ist. Und ich kann es ihm hinlegen und er kann es erlösen und er kann mich da befreien. Und ich habe vieles in meinem Leben überdacht und überprüft und geändert und innere Einstellungen und innere Antreibe, diese ganzen Themen, mich dem mehr und mehr gestellt. Und ich werde noch ein paar dunkle Nächte brauchen, aber ich bin einen Schritt weiter. Und gleichzeitig bleib im Dienst oder ich könnte auch sagen, betreib keine Nabelschau. Es ist manchmal eine Gefahr, dass man abdriftet hin, ich kümmere mich nur noch um mich und ich und ich ziehe mich aus allem raus. In der Regel ist das nicht gut. Weil die Frucht bringt, die reinigt er. Wir werden nicht in einem Vakuum, luftleeren Raum von Gott irgendwie verändert, sondern in den Beziehungen, in denen wir sind, in den Dienstsituationen, in denen wir sind. Dass du als Gebetshausleiter völlig frustriert bist über eine Situation und normalerweise hättest du gebetet, Gott, verändert das und jenes und plötzlich betest du noch, Gott, warum bin ich so frustriert? Was macht das mit mir? Wo willst du daran? Wieso lässt du es zu, dass ich jetzt so frustriert bin oder was ist da in mir? Also du bleibst im Dienst, weil das ist der Kontext, wo dein Leben gereinigt werden kann. In manchen Fällen gibt es gute Momente, wo man sagt, okay, ich reduziere das und jenes, aber grundsätzlich halt es aus, in dem drin zu bleiben. Das ist jetzt ein ganz schwieriger Punkt. Nimm keinen Anstoß. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und Jesus, für den er den Weg bereitet hat, hat seinen Dienst gestartet mit der Ankündigung, ich bin gekommen, um Gefangenen Freiheit zu führen. Und Johannes der Täufer lässt zu Jesus schicken und sagen, bist du der Messias? Und Jesus sagt, ja. Und er sagt nicht, deswegen hole ich dich aus dem Gefängnis, sondern er sagt, ja, glückselig, wer keinen Anstoß nimmt an mir. Wenn Jesus ganz anders handelt, wie du es erwartest, ganz anders, wie du es dir wünschst, keinen Anstoß zu nehmen, sondern ihn zu lassen, zu sagen, du darfst Gott sein. Du darfst dich mir entziehen. Du darfst fern sein. Ich darf dich nicht verstehen. Wir sind ja nicht, also ich bin Gott und du bist Gott, das müssen wir irgendwie klären, sondern du bist Gott und ich bin es nicht. Keinen Anstoß zu nehmen. Und gleichzeitig, das ist extrem wichtig, das genannt, lass den Schmerz zu und klag vor Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es fühlt sich gerade so schlecht an. Ehrlich zu sein, Emotionen zuzulassen vor ihm, ohne ihn anzuklagen. Und da kannst du, also die Psalme sind zum Drittel nur Klagepsalmen. Also wenn du durch eine dunkle Nacht gehst, wunderbar, du hast ganz viele Kollegen, denen kannst du die Worte nehmen und sagen, boah, das ist, was ich nehme, um zu klagen, weil es ist wichtig, manchmal sind wir zu fromm, um vor Gott ehrlich zu sein. Wir gehen durch eine dunkle Nacht oder sonst irgendeine Situation, die für uns schwer ist, und wir sagen, Herr, ich preise dich und ich danke dir für deine Güte und so. Und Gott schaut uns an und sagt, was? Ich sehe doch, wie frustriert du bist. Ich sehe, dass du enttäuscht bist von mir. Ich sehe, dass du es nicht verstehst. Sag es mir. Indem du es sagst, kommen wir in eine Tiefe. Eine Beziehung gewinnt dann Tiefe, wenn wir nicht alles deckeln, sondern wenn wir unser Herz wirklich teilen. Und was wäre jetzt das Ziel davon? Das Ziel wäre, dass wir dahin kommen, dass wir Gott um seine Selbstwillen lieben und dass wir was erleben, was Ignatius von Loyola Indifferenz nennt. Das soll man miteinander sagen, Indifferenz. Ich schreibe das mal hier hin. Das ist ein tolles Wort, gell? Fühlt man sich gleich so gebildet. Indifferenz. Was meint er mit Indifferenz? Ignatius von Loyola, der Gründer der Jesuiten, einer, von dem ich unglaublich viel gelernt habe, über wie man Gott begegnet, und zwar in allem. Und er schreibt über Indifferenz und er sagt, Indifferenz bedeutet, du bekommst so vor Gott und legst alles nieder und bist völlig offen zu nehmen, was immer er dir gibt. Ignatius schreibt, und das ist richtig herausfordernd, und da dürfen wir auch diskutieren und uns damit beschäftigen, aber er sagt, das Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen. Und alles, was es in der Welt gibt und alles, was einem passiert, kann man nehmen und nutzen, insoweit es einem hilft, Gott zu verherrlichen. Und deswegen sagt er, er geht sogar so weit, dass er sagt, du sollst nicht mehr Gesundheit wollen als Krankheit. Wow, das passt gar nicht so in unser Weltbild, Jesus hat alle gesund gemacht. Ja, aber bist du bereit, vor diesem Gott zu kommen und zu sagen, du bist Gott, ich vertraue dir so sehr, dass ich dir alle Optionen hinlege. Er sagt, wünsch dir nicht mehr ein langes Leben wie ein kurzes, sondern wünsch dir, dass du Gott verherrlichst. Und das würde ich jetzt nicht, keine Ahnung, bei den Konfirmanden als erste Stunde machen, dieses Thema, ja. Aber das ist, wir wollen ja geistlich wachsen, wir wollen ja tiefer gehen, wir wollen ja nicht nur immer an der Oberfläche bleiben, Jesus kümmert sich um dich und sorgt sich. Nee, er will dich an den Punkt bringen, wo du sagst, ich gehöre ihm zutiefst und alles, was meines, ist dein und ich leg's dir hin und du darfst mit mir tun, was immer du willst. Und was immer es ist. Und ich habe gar kein Anrecht bei Gott. Es ist immer Gnade, es ist immer ein Geschenk, es ist immer, weil er eben so gut ist. Weil es in Psalm heißt, sein Erbarmen hält er nicht zurück, er schafft es nicht, weil er uns so liebt. Aber wenn er es mal tut für eine Zeit, zu sagen, du bist Gott, ich bin es nicht und ich liebe dich und ich gebe mich dir hin und ich schenke mich dir. Und da würden wir nicht hinkommen, wenn alles immer happy-clappy wäre. In den Umständen, aber auch nicht, wenn immer alles happy-clappy wäre, dass wir jeden Tag nur erfüllt sind mit Freude des Himmels und alles ist wunderbar. Und manchmal denken wir, und das haben wir auch in unseren Büchern und Predigten und so gelernt, dass das Idealbild wäre. dass du jeden Tag immer völlig erfüllt und super Hyperstrahlo-Christ bist. Nein, das Ziel ist, dass du lernst zu lieben. Und ich will mit euch den letzten Vers anschauen. Das ist der Wendepunkt im Hohelied, wo die Braut an den Punkt kommt. Sie sagt, wach auf Nordwind und komm Südwind. Der Nordwind war der kalte Nordwind, der fürs Land schwierig war. Der Südwind war der den Regen gebracht hat. Also, ja, sie sagt, lass duften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Übersetzt sagt sie, du darfst Nordwind bringen, bring Schwierigkeiten, bring dunkle Nächte, bring Probleme und bring Erweckung und bring mehr von deinem Geist und mehr Freude. Egal was, Hauptsache mein Garten blüht und du kannst dich satt essen an wer ich bin für dich. Und das ist nicht leichtfertig, das ist nicht, dass sie das billig sagt, weil direkt danach beginnt die zweite Nacht. Jesus prüft es und sagt, gut, ich entziehe mich dir wieder. Und sie geht da durch und dann kommen die anderen und sagen, warum hängst du überhaupt noch an deinem Geliebten? Warum gehst du Jesus so hart nach? Und sie fängt an zu sagen, mein Geliebter ist schön. Er ist hervorragend unter 10.000. Alles an ihm ist begehrenswert. Er ist wert, dass ich ihm folge, egal ob Nord- oder Südwind. Ganz egal, es geht nur um eins, dass ich ihn so liebe, wie er es verdient. Und wenn du gerade in der Zeit bist und im Weinhaus sitzt und er dich füllt mit Freude, genieß es. Aber wir wollen tiefer gehen und deswegen wird er uns ganz individuell, es wird ganz anders aussehen, aber durch Zeiten führen, wo es sich anfühlt wie eine dunkle Nacht. Weil er dich liebt. Das ist nur die Zeit, wo du es nicht von ihm hörst. Und deswegen ist das Hohelied so gut, weil das Hohelied gibt dir eine Sprache, deinen eigenen Weg in Jesus zu erkennen. Und lass uns kurz einen Moment nehmen, einfach eine Minute still zu werden, das mal sacken zu lassen, was ich heute alles gesagt habe. Diesen schönen Part, du bist schwarz und mutig und wunderbar. Und diesen herausfordernden Part, wow, Jesus ist ein Bräutigam. Aber es zu verstehen als Liebesgeschichte ändert sehr, wie wir das erfahren. Nimm dir einfach einen Moment, schließ mal deine Augen, wo du bist. Sei mal bewusst da. Schau mal so innerlich auf Jesus. Stell dir vor, wie er dich anschaut, weil er schaut dich an. Und Jesus, wir sagen, wir lieben dich. Wir lieben dich für alles, was du für uns tust und wer du für uns bist. Wir lieben dich für wer du bist. Und wir wollen Menschen sein, die tief gehen mit dir. Wir wollen diese Zeiten erleben, wo du uns erfreust. Wir wollen die Zeiten erleben, wo wir mit dir die Ernte einfahren. Wir wollen die Zeiten erleben, wo du mächtig durch uns wirkst. Und wir wollen dir auch erlauben, Nordwind zu bringen, wo es dem dient, dass wir dich mehr lieben lernen. Und ich danke dir, dass du uns perfekt führst durch diese Zeiten. Dass du genau weißt, was du hervorbringen willst und weißt genau, was du tust. Und einmal mehr sagen wir vertrauen dir. Und ich mag dich einladen, noch hier zu bleiben. Es ist das offizielle Ende von dem Lob- und Lehrabend, aber hier drin ist noch einfach Gebetsraum. Das heißt, wir werden einfach in einer ruhigen Atmosphäre, darfst du beten hier drin, ist einfach Raum für Begegnung mit Gott. Ist aber offiziell Schluss, das heißt, du darfst auch gerne draußen was essen gehen, mit Leuten reden oder auch heimgehen. Aber herzliche Einladung, einfach noch vor ihm zu sein. Und für viele von uns ist der Abend hier jetzt noch nicht so vorbei, sondern die wirkliche Begegnung und das wirkliche Sprechen wartet noch auf dich.
How we love you, the King of Kings. How we love you, Lord of Lords. How we love you, how he loves you, the King of Kings, how he loves you, Lord of Lords, how he loves you, loves you, King of Kings, how he loves you, Lord our sweet we love. Love the fragrance of your holy name. You came and brought us into the reign of grace. We love the fragrance of your holy name. You came and brought us into the reign of grace. Sing, we love the fragrance. We love the fragrance of your holy name. You came and brought us into the reign of grace. We love the fragrance of your holy name. You came and brought us into the reign of grace and glory.